So sprich du zu unserem Herzen. Amen. Vielen Dank euch. Ja, hier, danke schön nochmal, genau. Ihr Lieben, die ihr hier seid und ihr, die ihr mit uns verbunden seid, weil ihr das vielleicht heute Nachmittag euch anguckt oder wann immer. Gott als König, was bedeutet das? Ehrlich gesagt, mir ist dieses Bild gar nicht so sympathisch. Hat damit zu tun mit dem, was Daniel vorhin schon ausgedrückt hat. Nicht nur, weil die heutigen Könige mit dem, was da so in den Friseurzeitschriften da an Getue um sie gemacht wird und mit diesem Prunk und Gehabe historischer Könige, damit kann ich nicht so viel anfangen. Nein, aber es hat auch damit zu tun, ich betone lieber doch in meinen Predigten Gott als Vater, als Freund. Und Gott als König, das betont vielleicht stärker dieses Gefälle zwischen Gott und mir. Aber das ist ja auch so. Es ist ja ein Gefälle zwischen mir und Gott. Da ist der Gott, der Große, der Mächtige, und wer bin ich? So betont dieses Bild die Heiligkeit Gottes. Aber was heißt das für mich? Bin ich einfach nur klein? Muss ich mich seinem Willen einfach nur unterwerfen? So wie es ja im, müssen wir dann auch so beten, wie es im Islam ja üblich ist, uns zu Boden werfen vor ihm? Dieses Bild hat doch sein wichtiges Moment. Nicht Gott muss sich vor mir rechtfertigen. Warum lässt du das und das zu? Sondern ich muss mich vor Gott rechtfertigen mit dem, was ich tue. Und ich finde, gerade in dieser Zeit ist dieses Bild von Gott als König so wichtig für uns. Gerade in Corona-Zeiten. Corona heißt auf Deutsch Krone. Das hat wahrscheinlich, glaube ich, seinen Namen, weil das Virus, wenn man unter dem Mikroskop ansieht, so ein bisschen aussieht, ne, wie eine Krone. Ich weiß nicht genau. Aber man hat auch das Gefühl, das Virus hat die Krone auf. Es bestimmt alles. Alle Entscheidungen sind ihm unterworfen, alle Planungen fürs neue Jahr müssen sich beugen oder noch bis Weihnachten können wir nicht mehr planen. Und dem, was das Virus gerade macht, ist alles unter dieses Diktat gestellt. Kein Wunder, dass es dagegen Auflehnung gibt. Und doch scheint es alternativlos. Ich will hier nun auch bestimmt nicht den Querdenkern das Wort reden, auch wenn ich es gut finde, dass es manche Diskussionen gab. Aber da geht es schon los, ne? Wenn diese Diskussionen ja auch davon bestimmt werden, wenn wir hier auch in der Gemeinde durch so ein Video was kursiert und plötzlich da solche harschen, unterschiedlichen Meinungen aufeinander trafen, ne? Wo wir uns doch eigentlich alle mögen. Ja, also auf einmal dieses Virus, ne, schiebt da plötzlich einen Keil dazwischen. Also ich glaube, dass das kritische Diskussionen notwendig sind. Aber der Versuch, unseren Politikern, die irgendwie versuchen, diese notwendigen Maßnahmen gesetzlich zu verankern, das mit dem Ermächtigungsgesetz von 33 zu vergleichen, das ist natürlich schon ein dicker Hund. Ich bin froh, dass es anders ist. Ich habe eine Mail geschrieben an unseren Bundestagsabgeordneten und habe ihm meine Bedenken zu diesem Gesetz mitgeteilt. Und ich habe eine Antwort gekriegt, eine sehr lange Mail von Herrn Post oder von seinem, wahrscheinlich sicherlich formuliert von seinem persönlichen Referenten, aber egal, ich habe eine persönliche Antwort gekriegt. Ja, und es ist gut, dass manche dieser Bedenken in diese Revision eingeflossen sind, aber man macht hier keine politische Rede. Ich merke tatsächlich, wie sehr dieses bestimmt wird, auch unser Miteinander davon bestimmt wird. Und ich möchte, dass wir bei allem, was an Vorsicht nötig ist, aber sagen, nein, nein, nicht dieses Virus hat die Krone auf, sondern Gott. Ja, bei allem, was schwierig ist und was notwendig ist und was auch an Diskussionen vielleicht nötig ist, zu sagen, nein, unser Gott regiert. Er hat es in der Hand. Und wenn uns eine schwierige Zeit zugemutet wird, er hat sie in der Hand. Und wir sollen ihm die Ehre geben und damit nicht zulassen, dass dieses Virus unser Miteinander und unsere Gefühlslage bestimmt. Das soll uns weder unvorsichtig machen noch rücksichtslos, aber ich finde es wichtig zu sagen, ja, wir wollen Gott die Ehre geben, er ist unser König. Und dass wir aus diesem Grundvertrauen heraus die Herausforderungen dieser Zeit angehen. Und es ist noch mehr, was das heißt. Und dazu möchte ich mit euch einen Blick in die Ewigkeit werfen. Wir haben ja gar keine Lesung gehört, die baue ich nämlich mitten rein. Der Johannes, der Schöpfer, der Schreiber der Offenbarung, bekommt ja eine Vision geschenkt von Gott. Ein Blick in den himmlischen Thronsaal. Ja, und da sieht er einen Thron, herrlich gestaltet, alles ganz kostbar. Und der da drauf sitzt, glänzt wie, das heißt wie Edelsteine. Und da ist ein Regenbogen im Thron. Also eine dolle Beschreibung hier in Kapitel 4 von der Offenbarung. Und dann aber heißt es, und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und dann wird dieser Thron so weiter beschrieben, da gibt es eben Blitze, die von Thronen ausgehen und dann gibt es da andere himmlische Wesen und mit Thronen versammelt. Und dann aber die entscheidende Stelle und die da sitzen alle und stehen vor dem Thron. Sie sprachen, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Lobpreis, himmlischer Lobpreis. Für manche ist das ein bisschen abschreckend. Also es gibt manche, die sagen, oh, im Himmel nur noch so ein Singen. Das ist ein bisschen wie bei Ludwig Thoma, dem Münchner im Himmel. Ne? Für manche zu sagen, ist das nicht langweilig, wenn wir da nur singen? Nein, das ist doch nicht der Punkt. Übrigens, ich freue mich schon darauf, ne? Abgesehen gerade in diesen Zeiten, wo wir nicht singen dürfen. Ne? Lobpreis ist für mich ein Stück Himmel. Und es gibt ja diesen Film über diesen schwedischen Chor wie im Himmel. Weil in dieser Harmonie allein, obwohl das ja nichts Geistliches in dem Moment ist, aber in dieser Harmonie, das ist ja so die Schlussgedanke dieses Filmes, dass in die Harmonie wie ein Stück Himmel ist, das etwas von unserer Menschlichkeit bestimmen will. Ja. Im Lobpreis bekommen wir einen Vorgeschmack auf den Himmel. Und da ist eben nicht nur dieser Klang der Harmonie, sondern auch dessen, was da geschieht, inhaltlich, dass wir Gott die Ehre geben. Und damit auch unseren Platz einnehmen, auch vielleicht Plätze zurechtgerückt werden, dass es eben auch um eine geistliche Harmonie geht, weil die Verhältnisse wieder geklärt werden, weil dann die Misstöne des ewigen Machtkampfes vorbei sind, des Gerangel und der Auflehnung, ja, wie sie vorkommen in Ehen und Familien, in Betrieben und Vereinen und in Gemeinden. Ja. Weil das da aufhört, wo wir ja, diese Verhältnisse klargerückt werden. Und wir wissen, wir stehen gemeinsam vor dem Thron Gottes. Und das wird deutlich durch diese 24 Ältesten. Da kann man auch kritisch fragen, was soll das denn? Gibt es da auch wieder eine Hierarchie im Himmel? Diese 24 Ältesten, die da sitzen, stehen für den alten Bund, der 12 Stämme, und den neuen Bund, in dem wir durch Jesus hineingenommen sind. Und diese 24 ist also die symbolische Zahl für die Verantwortung wahrnehmen in diesem Bund, stehen für die Verantwortlichen. Und es meint nicht die obersten 24, die wichtigsten, sondern, wie gesagt, es ist eine symbolische Zahl. Und so stehen sie für alle die, die bereit sind, vor Gott Verantwortung wahrzunehmen für andere. Jeder, der Verantwortung dieser Welt wahrnimmt. Und der damit aber immer auch Anteil hat an all diesen Machtkämpfen, die es in dieser Welt gibt. Und entscheidend ist, was hier geschieht, diese Mächtigen, sie legen ihre Kronen nieder. Sie setzen ihre Kronen ab. Und die Voraussetzung dafür ist der Lobpreis. Oder? Ja, das ist die Folge davon, dass sie gemeinsam vor Gott stehen. Und wissen, er ist der König. Legen sie ihre Kronen ab. Wisst ihr, was das bedeutet? Was heißt das, wenn das geschehen würde? Wenn die Trumps dieser Welt bereit wären, tatsächlich auf ihre Macht zu verzichten, statt, wie wir es gerade erleben, ne, schon nah dran sind, ein ganzes System in den Abgrund zu reißen, nur weil da jemand nicht loslassen kann. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas geschieht. Auch in unserer Geschichte gab es das. Noch viel schlimmer. Aber auch im Kleinen, wenn die Chefärzte und Chef sonst was dieser Welt ja, bereit wären, auch mal ihren Untergebenen gegenüber einen Fehler zuzugeben. Oder auch die kleinen Machthaber. Ich nenne das immer das Bademeister-Syndrom. Entschuldigung, ich hoffe, wir haben keinen Bademeister unter uns, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Die so ein bisschen Macht haben und die besonders, manchmal besonders unschön ausspielen, diese Macht, und sich gebieren. Statt zu sagen, ich nutze diese Macht, ja, um andere zu stärken. Ja. Wenn du oder ich sich nicht in irgendwelchen Rechthabereien verstricken, und ich weiß doch, wovon ich rede. Wo wir alle uns fragen dürfen, was kann das heißen für uns? Wenn unsere Politiker auch sagen könnten, ich habe es nicht im Griff, Moment, mit diesem Virus. Tatsächlich, ich möchte auch nicht Bundeskanzler sein oder König von Deutschland gerade oder wie auch immer. Aber manchmal wäre es vielleicht leichter, wenn sie sagen können, wir wissen es auch nicht. Wir haben keine Idee, aber wir müssen es irgendwie versuchen, das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu bringen oder zu halten. Und wenn all die, die das schreien, meine Grundrechte werden mir genommen und Nazi-Vergleiche anstellen, nur weil gerade ihr Fitnessstudio oder was immer oder ihre Lieblingskneipe geschlossen ist. Wenn die einfach sagen können, ich habe einfach Angst, Angst um meine Existenz. Und das ist doch auch verständlich. Ja? Einfach sagen können, ich habe Angst. Und sagen können, ich weiß es auch nicht besser, aber so macht es mir Mühe, Not. Auch das ist ein Kronenabsetzen. Was wäre, wenn wir tatsächlich unsere Kronen abnehmen? Nicht, dass wir uns missverstehen. Macht ist nichts grundsätzlich Falsches und Schlechtes. Macht ist doch die Fähigkeit zu gestalten, vielleicht auch gegen Widerstände. Aber schwierig wird es immer dann, wenn Macht nicht mehr bereit ist, sich korrigieren zu lassen, sich begrenzen oder in Frage stellen zu lassen. Warum können diese Ältesten das in dieser Vision von Johannes? Weil sie den, der auf dem Thron sitzt, anbeten. Ja. Weil die Verhältnisse geklärt sind. Er ist der König, der auf dem Thron sitzt. Ja. Und er hat die Macht. Und da, wo wir ihm diese Macht geben, können wir uns zurücknehmen. Und diese Vision muss uns immer wieder vor Augen stellen, eben auch in diesem kleinen Machtgerangel des Alltags. Und die Vision geht dann noch weiter im 5. Kapitel. Da kommt dann dieses Buch mit den 7 Siegeln. Und das ist ja im Grunde das Buch der Geschichte der Menschheit. Wir lesen später, wie das Buch geöffnet wird. Und da drin kommt vieles von dem vor, was schon in unserer Weltgeschichte war, auch an Schrecklichem. Wir spüren, und das wissen wir auch, wenn wir auf unsere Geschichte nur bisher gucken, dass es ein Großteil auch Leidensgeschichte ist, von Kriegen und Seuchen und all dem. Wer weiß, was noch kommen mag. Und dann ist da die Frage im 5. Kapitel, wer kann dieses Buch öffnen? Und ist der Schmerz da? Wer kann es öffnen? Und das Öffnen heißt im Grunde, wer kann es verstehen, was in dieser Geschichte geschieht, in unserer Weltgeschichte geschieht? Wer kann es erklären? Wer kann irgendwie einen Sinn uns darin finden helfen? Das meint das Buch Öffnen. Und es ist der Schmerz da, darüber ist nicht zu verstehen, was da geschieht. Und dann heißt es, weine nicht. Die Antwort ist, der Löwe von Juda, er kann es, denn er hat überwunden. Und dann, also lest das zu Hause gerne nochmal nach, man muss ein bisschen, wie gesagt, diese Bildwelt ein bisschen durchforsten und sich nicht ablenken lassen von sicherlich vielen, auch fast ein bisschen durcheinander der Bilder, aber dann ist die Linie klar. Dann steht da eben plötzlich vor dem Thron nicht mehr der Löwe, sondern, ich denke, das wissen viele von euch, das Lamm. Da steht das Lamm vor dem Thron. Das Lamm wie geschlachtet. Und da wird deutlich, dieses Lamm, es hat die Macht, aller Weltgeschichte einen Sinn zu geben. Und das Lamm ist der Löwe. Es ist zugleich der, der auf dem Thron sitzt. Ja. Es ist der, der alle Macht hat. Aber der, der tatsächlich diese Macht abgelegt hat, auf alle Macht verzichtet hat, seine Krone abgelegt hat und den Weg der absoluten Machtlosigkeit gegangen ist. Weil er nicht nur in Jesus das gezeigt hat, ja, diesen Weg der Ohnmacht gegangen ist, bis zum Tod am Kreuz, sondern damit sozusagen der Weltgeschichte einen Stempel aufgedrückt hat. Und damit deutlich macht, er wirkt in dieser Weltgeschichte immer, aber auf andere Weise, als wir erwarten. Nicht mit Macht, sondern in der Macht der Liebe. Eine Macht, die äußerlich eher wie Ohnmacht aussieht. Und das zieht sich tatsächlich durch die Bibel hindurch. Das ist nicht nur eine Zukunftsvision. Man spürt es schon den Propheten im Alten Testament ab, wie sie tatsächlich Mühe haben mit diesem Bild, die menschlich gesprochen eher einen König erwarteten, ne, der mal draufhaut tatsächlich und für Ordnung sorgt. Aber Gott ihnen schon damals zeigt, aber er wird einen anderen schicken. Und das gipfelt bei Jesaja darin. Ne? Das heißt, wie ein Kind. Gottes Herrlichkeit zeigt sich in der Schwachheit eines Kindes. Und er zeigt sich in dem, der unsere Krankheit und Schmerzen und Schuld auf sich nimmt. Und wir dachten, er wäre von Gott verachtet, heißt es in Jesaja 53. Ja, das ist ein anderer König. Fern von uns und doch ganz nahe kommt. Er ist eben auch mein König. Darum kommt er so. Und ich weiß nicht, ob ihr das in dem Lied gemerkt habt, aber das haben die Jugendlichen uns so schön vor Augen gestellt, mit dem, was sie da zusammengebracht haben, nicht? An Bildern und im Tanz, dass der Weg ist von dem König der Welt hin zu meinem König. Mein und dein König. Er ist ein König der Herzen. Er kann und will auf so andere Weise in unseren Herzen regieren. Kann ich das erwarten? Dass er heute noch hineinkommt, in unsere Herzen, hineinleuchtet auch in unsere Dunkelheit, hineinkommt auch in meine Angst und meine Fragen? Ja. Genau das will er tun. Und ich bin sicher, wir brauchen einen solchen König, der uns das immer wieder bewusst macht. Er ist der König. Er hat es in der Hand. Er hat auch uns in der Hand und wir sind seine Königskinder. Und wenn wir ihn anbeten, wie in dieser Vision, wenn wir zusammen das Lamm anbeten, dann können auch wir unsere Kronen ablegen. Das, was wir meinen, immer schon besser zu wissen als der andere. Und zum Ausdruck bringen, du hast es in der Hand, denn du hast überwunden Hass und Tod und Krankheit und Angst und Gewalt. Du hast es überwunden. Und wir wollen auf dich vertrauen. Auf dich vertrauen und in dir mit unserer Schwachheit deine Stärke finden. Und dann werden wir das auch erleben, dafür bin ich sicher, dass er der ist, der uns auch durch diese Krise trägt. Und dass er unser Anker ist in dieser Zeit und uns führt auch bis in die Ewigkeit. Er ist der König der Herrlichkeit und zugleich mein König.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen.
Dankeschön an Andreas, danke auch an Antje und Johannes. Ich möchte noch zusammen mit uns beten. Himmlischer Vater, wir sehen unsere Welt, wie sie gespalten ist. Auf der einen Seite wir, die wir reich sind, die es uns gut geht. Wir können uns Gesundheit leisten, Impfung, Vorsorge und auf der anderen Seite die, die das nicht können.